Apropos Spannung. Jetzt mache ich so ein bisschen wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir kommen zu den Themen. Und ich starte mit einem anästhesiologischen Thema, dem besprochenen zweiten, oder versprochenen, in der letzten Folge versprochenen zweiten Teil des Thema Patients Blood Management. Hinzugegeben, etwas trockenes Thema, deshalb ziehen wir das mal vor, aber es wird am Ende deutlich besser, also müsst ihr den Podcast bis zum Ende hören oder auf unsere titrierte Variante ausweichen, wenn ihr da keinen Bock mehr habt oder spult einfach vor. Diesmal geht es um die präoperative Anämieabklärung. Das ist aber doch ein Thema, was irgendwie wichtig ist, weil ich das Gefühl hatte beim Vorbereiten des Themas, das ist doch was, was irgendwie regelhaft untergeht. Ja. Ich beziehe mich dabei auf einen Artikel von Westphal et al. Aus INS 2019. Und Anämie, ja, Anämie ist ein Problem, das kennen die internistischen Kollegen unter uns alle. Viele Patienten haben eine Anämie. Wenn man das Ganze mal in Zahlen ausdrücken möchte, haben 25% der Weltbevölkerung eine Anämie. Das sagt zumindest die WHO. In Deutschland ist es so, dass die durchschnittliche Prävalenz präoperativ sogar bei 30-40% der Patienten liegt. Das liegt sicherlich daran, dass wir ein älteres Patientenklientel im Schnitt haben. Kränkeres Patientenklientel, die noch allen möglichen Operationen sich zumuten, zu denen zugemutet werden, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Und Anämie ist ein unabhängiger Risikofaktor für erhöhte perioperative Morbidität und Mortalität. Das macht Sinn. Ja, klar. Gerade bei den kardial vorerkrankten Patienten ist eine relative Anämie jetzt nicht unbedingt das, was für das Herz so gut ist. Zum Beispiel. Anämie. Was hat das für Ursachen? Man kann die häufigste Ursache erstmal benennen, das ist der Substratmangel. Die häufigste Form ist der Eisenmangel davon, das sind ca. 30% aller Anämien, dann gibt es den Vitamin B12 und den Folsäuremangel. Das ist das eine. Also im Prinzip etwas, was dem Körper fehlt, was entweder nicht resorbiert wird oder über die Nahrung nicht aufgenommen wird. Dann gibt es die aplastische Anämie. Das heißt, das Knochenmark bildet nicht richtig Erythrozyten. Dann gibt es die Anämie bei chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Tumoren, Infektionen, Rheumatoide Arthritis, chronische Darmerkrankungen, Lupus, Sarkoidose, it's never Lupus, ne, wusste schon Dr. Haus, oder chronische Nierenerkrankungen, auch Unterfunktion der Schilddrüse. Dann gibt es die Blutung, Torben hat es vorhin auch schon kurz angesprochen, die akute, ne, hier sei nochmal daran erinnert, dass der HbA später abfällt, oder die chronische Blutung, hämolytische Anämien und Thalassämien, im Prinzip sehr, sehr selten, obwohl wir gestern im Dienst eine Dame mit Thalassämie hatten.
Ja.
Ja, die häufigste Thalassämie-Form ist übrigens die Sichelzellanämie. Diese präoperative Anämie, ich habe schon gesagt, in Deutschland 30-40% der Patienten sind, auch das habe ich schon gesagt, ein unheimlicher Risikofaktor für Mortalität und Mortalität, aber auch zusätzlich für das Auftreten präoperativer Komplikationen, für eine verlängerte Krankenhausverweildauer und damit auch eigentlich unerheblicher Kostenpunkt. Und das ist was ich finde, was wir einfach zu wenig berücksichtigen. Natürlich, also Kosten, das ist immer, für mich ist das alles relativ, aber im Endeffekt geht es doch irgendwie ums Geld. Und wenn ich mir überlege, ich habe keine Zeit für eine ordentliche Prämedikation und keine ordentliche Zeit für eine Anämieabklärung vorher und die Patienten müssen alle operiert werden, da beißt sich am Ende trotzdem die Katze in den Schwanz, weil wir die Leute tendenziell hinterher länger auf der Intensiv liegen haben und alles viel, viel teurer wird, als wenn wir einmal das vorher ordentlich abgeklärt hätten. Wie definiert man das Ganze? Für Männer ist eine Anämie definiert als ein HB kleiner 13 Gramm pro Deziliter, für Frauen kleiner 12, für Schwangere kleiner 11. Kinder spalten sich nochmal auf, da steht alles in den Shownotes. Ich denke, ich will nicht zu viel hier mit Zahlen jetzt um mich schmeißen. Was man nicht vergessen darf, und das ist wie eine kleine Botschaft für die Chirurgen, die immer gerne mal sagen, da gehen wir einfach in die EK und dann ist das schon.
Ja. Es gibt auch Kollegen von uns, die da
sind. Ja, oder sehr liberales Transfusionsregime haben, aber ich erinnere mich an eine Geschichte von einem früheren Arbeitgeber, da war ein Chefarzt, der hat zu mir gesagt, das war ein größerer unfallchirurgischer Eingriff, und der hat dann zu mir gesagt, Herr Pott, jetzt geben Sie nochmal schnell 2 EKs. Das war schon zur Narkoseausleitung. Woraufhin ich dann entgegnete, wieso, der HB ist 11,x. Ja, der fällt noch also weiter ab, womit er theoretisch auch recht haben könnte, aber die bluten auf der Intensivstation alle noch mindestens 3 HB-Punkte herunter. So, selbst wenn man sich das anguckt, ist man immer noch nicht bei einem Transfusionsträger für mich, wenn der Patient gesund ist, aber so, das ist eine kleine Anekdote dazu. Man darf halt nicht vergessen, die Gabe von Erythrozytenkonzentraten ist halt eine Art Mini-Transplantation und führt zu einer Vielzahl von immunmodulatorischen Prozessen. Zusätzlich hat man das Risiko von allergischen Reaktionen, hämolytischen und nicht-hämolytischen Transfusionsreaktionen, sodass das Ganze einfach bei weitem nicht einfach mal eben, wir geben ein Erythrozytenkonzentrat ist, sondern auch wirklich das Risiko für den Patienten maßgeblich erhöht. Und Deutschland ist mit einer Transfusionsrate von insgesamt bis zu 50 Erythrozytenkonzentraten pro 1000 Einwohner eines der Länder in Europa, wo am häufigsten transfundiert wird.
Wahrscheinlich auch eins der weltweit, ne? Also muss man ja sagen, wenn es
in Europa. Also ich habe nur die Zahlen jetzt für Europa, aber ja, das
wenn,
ist...
Wenn wir in Europa Spitzenreiter
kommen sind, wir wahrscheinlich direkt nach den USA.
Ja.
So, also... Und deshalb muss das Ziel eines guten Patient Blood Management sein, dass man vor dem Eingriff die therapierbaren Ursachen einer Anämie erkennt und diese behebt. Und das zielt natürlich vor allen Dingen auf den Eisenmangel ab, weil das ist ja was, was man wirklich sehr leicht in den Griff bekommen kann und damit auch die Transfusionsrate perioperativ zu reduzieren. Wie diagnostiziert man das Ganze? Tja, da sind wir Anästhesisten jetzt gefragt und da kommt das leidige Thema Prämedikation ins Spiel. Wobei ich mich eigentlich ein bisschen davon distanzieren möchte und sagen möchte, ja, das sind allein die Anästhesisten, diejenigen, die das erkennen müssen und irgendwas tun möchten, sondern auch da möchte ich gerne die chirurgischen Kollegen mit ins Boot holen, weil die sehen die Patienten ja genauso. Mhm. Und das eine körperliche Untersuchung machen die wahrscheinlich gründlicher als wir. Ob das gut ist, ist noch eine zweite Frage, aber ne, das, ne, also
ja, ja,
das ist ja meistens ja so. Und Laboruntersuchungen, vor allem des Eisenstoffwechsels, werden ja auch von der Station ausgemacht. Das können wir zwar aufschreiben, ob das gemacht wird, aber ob das dann wirklich passiert, ja. Es gibt verschiedene körperliche Symptome der Anämie, da gehe ich jetzt ein bisschen grob hinweg, Blässe, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, also alles, wenn man sich nicht so gut fühlt im Prinzip, da gibt es noch viel mehr, kann man alles in den Shownotes nachlesen. Man kann die Anämien schon dann einmal grob unterteilen im Labor, das ist schon im kleinen Blutbild möglich, nach dem Mean Corpuscular Hämoglobin, das ist MCH, und MCV, dem Mean Corpuscular Volume. Aber das sind noch keine differenzierten Diagnosen. Das ist so dieses berühmte hypochrome, mikrozytäre Anämie, hyperchrome, makrozytäre Anämie. Mhm. Bei hypochrom, mikrozytär denken wir alle. An welche Anämie?
Hypochrom, mikrozytär ist Eisenmangel.
Ja, also der alte Internist, da kommt er wieder. Also, ja. Ne? Genau. Also da kann man schon mal grob ins kleine Bubel gucken und dann hat man schon mal ein Feeling, in welche Richtung das Ganze geht. Und Torben hat es gerade schon gesagt, MCH und MCV, das sind die Abkürzungen, für das ich vorhin gesagt habe, erniedrigt plus Ferritin erniedrigt und Transferinsättigung erniedrigt, das sind zwei zusätzliche Marker, die man bestimmen würde. Und Retikulozyten, das sind die roten Blutkörperchen, beziehungsweise die Vorstufen des Ganzen, auch erniedrigt, spricht für eine Eisenmangelanämie. Meistens aufgrund von Mangelernährung oder mangelnder Resorption, wobei an Protonenpumpeninhibitoren zu denken ist, die eine Mangelresorption fördern können. Gibt auch noch ganz viele andere Medikamente, aber auch das würde jetzt hier den Rahmen maßgeblich sprengen. Chronische Blutung oder erhöhten Bedarf in Schwangerschaft und Wachstum können zu einer Eisenmangelanämie führen. Wie therapiert man das Ganze? Zwei Möglichkeiten. Entweder man substituiert das Ganze oral oder IV. Erste Wahl ist eigentlich die orale Substitution mit Eisentabletten. Mhm. Der Artikel empfiehlt Ferlizid per OS 62,5 Milligramm 100. Das ist natürlich ohne Gewähr, also das muss jeder selber nachgucken. Bitte nicht anhand diesen Artikels jetzt hier irgendwelche Dosierungen machen. Das muss man aber mindestens bei manifestem Eisenmangel für 3 Monate machen. Das wird relativ schlecht vertragen, die Eisentabletten vom Gastrointestinaltrakt. Und es gibt eine ganze Menge zu beachten. Und das muss man dem Patienten sagen, wenn die diese Tabletten einnehmen. Man darf das nicht einnehmen. Mit ganz vielen Nahrungsmitteln zusammen. Zum Beispiel nicht mit Cola, Kaffee, Tee, Milch, Getreide, Hülsenfrüchten. So. Also alles, was morgens zum Frühstück da so ungefähr steht.
Kaffee mit Milch.
Ja, funktioniert nicht. Wird das nicht resorbiert. Zusammen mit den üblichen Medikamenten, die ganz viele Patienten einnehmen, darf man es auch nicht nehmen. Zum Beispiel nicht mit NSAR, Antiazida, Thyroxin, diversen Antibiotika, zum Beispiel Chinolon. Auch da wird die Resorption von Eisen gehemmt. So. Da stellt sich jetzt noch die Frage, ist das vielleicht der Grund, warum wir ganz vielen Leuten Eisentabletten geben und der HB nicht ansteigt? Weil das garantiert nicht eingehalten wird.
Compliance, ja. Ich glaube, bei Eisentabletten ist extrem schlecht.
So. Und dann ist nämlich so, bei schlechter Verträglichkeit empfiehlt die Leitlinien IV-Gabe. Es gibt zwei Probleme bei IV-Gabe.
Dafür müssen die Patienten aber wiederkommen und sagen, ich vertrage das nicht.
Genau. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, man sieht doch im Verhältnis zu anderen Medikamenten relativ häufig allergische Reaktionen auf Eisen. Präparate. War mir nicht so bewusst, aber ist so. Und man muss darauf achten, dass man dieses Fair Inject, das ist Eisen IV, hat eine sehr schöne rostbraune bis schwarze Farbe, würde ich sagen, in der Infusion. Da gibt man 500 bis 1000 Milligramm einmalig IV. Und das darf man erst nach einer Woche wiederholen. Also nicht das jeden Tag ansetzen, dann Eisenvergiftung. Ja. Ja, jetzt habe ich toll erzählt, wie man Eisen substituiert, was man alles nicht machen darf, wenn man es oral nimmt. Aber was tun wir denn jetzt konkret, wenn der Patient in unsere Prämedikationssprechstunde kommt und uns fällt es im Labor auf? Die Uniklinik Frankfurt hat dazu einen Algorithmus, was sie mit dem Patienten macht. Und sie unterscheidet Notfallindikation. Ja, Notfallindikation, keine Eiseninfusion, OP, Ausrufezeichen. Logisch. Selektiver oder elektiver Eingriff mit mehr als 24 Stunden präoperativ sozusagen die Aufklärung und einer Transfusionswahrscheinlichkeit von unter 10%. Dann trotzdem OP ohne Eisensubstitution. Elektiver Eingriff und eine Transfusionswahrscheinlichkeit mehr als 10%.
Die wir hauptsächlich, also bei uns im Haus denke ich an Gefäßeingriffe.
Die da, Gefäßeingriffe, herzchirurgische Eingriffe.
Gut, bei uns im Haus nicht, aber.
Aber Thorax-Eingriffe im Großen, so diese Sachen. Sehr große Baucheingriffe.
Ja.
Oder Hüft-Tap-Wechsel. Ja. Würde mir noch einfallen, sowas.
Ja, der genau, die normale Hüft-Tap blutet gar nicht so sehr, aber der Hüft-Tap-Wechsel ist dann doch echt.
Kann schon mal ordentlich in die Hose gehen.
Aus dem Schaft kommt da echt Blut raus.
Ja. Dann empfiehlt eben dieser Algorithmus eine Bestimmung des Eisenstatus. Wenn sich hier ein Eisenmangel zeigt, wir erinnern uns, ne, Ferritin als Marker der Wahl in diesem Fall, dann Eisen IV.
Und auch direkt präoperativ.
Ja, und dann aber OP, aber nach Anstieg sozusagen natürlich des HB-Werts, also nach Ausgleich des Eisenstatus. Also nicht OP direkt dann innerhalb am nächsten Tag, sondern ein bisschen nach hinten schieben.
Gehen Sie darauf ein, mit welchen Markern man einen Eisenstoffwechsel, also sagen die Transferinsättigung?
Nein, der Marker der Wahl ist das Ferritin als Eisenspeicherprotein. Bei falsch erhöhten Ferritinwerten, das kann sein, weil
akute Phase.
Es ist ein akute Phaseprotein, also wenn das CRP erhöht wird, ist das Ferritin sozusagen meistens auch mit erhöht, dann empfehlen sie den löslichen Transferinrezeptor. Das ist aber kein Routinelabor, weil das ist relativ teuer. Wenn wir eine Anämie haben und es lässt sich kein Eisenmangel nachweisen und die Transfusionswahrscheinlichkeit ist größer als 10% und es handelt sich um einen elektiven Eingriff, dann sollte man ein internistisches Konsil zur weiteren Anämieabklärung vor Freigabe zur OP durchführen. Okay. Das ist jetzt natürlich alles ein Algorithmus einer Uniklinik, aber trotzdem ist das, denke ich, ein relativ sinnvolles Vorgehen und ich würde mir wünschen, dass das in vielen anderen Häusern auch so gemacht wird. Die anderen Anämieformen, Vitamin B12 und Folsäuremangelanämie, hatte ich vorhin schon erwähnt. Woran kann es liegen? Medikamentenanamnese, nimmt der Patient Methotrexat, zum Beispiel Azathioprin, auch hier wieder Protonenpumpeninhibitoren, den Patienten kurz neurologisch untersuchen, um den Verdacht zu erhärten. Wir erinnern uns, Kribbelparasitien, Gangstörung, kann Vitamin B12-Mangel machen. Im Labor Vitamin B12 erniedrigt, Folsäure erniedrigt und MCV und MCHC im Gegensatz zur Eisenmangelanämie erhöht. Das ist also die makrozytäre hyperchrome Anämie. Auf die ganzen anderen Anämieformen gehe ich jetzt im Weiteren nicht ein, weil ich glaube, dass einfach das ultra trocken ist und keinen wirklich weiterbringt. Mir ist nur wichtig, dass man einmal die Eisenmangelanämie so im Hinterkopf hat, als heute die häufigste Ursache. Und dass man vielleicht, also ich werde es zumindest jetzt für mich so mitnehmen, dass ich für die chirurgischen Kollegen dann schon mal den einen oder anderen Tipp noch aufschreibe auf dem Prämedikationsbogen, was man da machen könnte. Und auch das gerne mal diskutiere, ob das vielleicht erstmal, vor allen Dingen, oft hat man ja auch Zeit. Der Patient kommt in die Prämedikationsambulanz, man hat noch 3-4 Wochen bis zum OP.
Er kommt jetzt im Mai und will eigentlich erst Mitte Juni operiert werden.
Genau.
Also gerade bei Großen, bei TEPS oder so, ist es ja doch nicht so selten. Man muss sagen, organisatorisch in der Ambulanz ist natürlich wieder die Herausforderung, dass die Laborwerte fertig sein müssen, wenn wir die Patienten
präinfizieren. Genau, natürlich.
Das ist ein Organisationsproblem, was, glaube ich, in jeder Klinik, also zumindest in denen, die ich bisher gearbeitet habe, schwierig zu lösen ist. Das heißt nicht, dass es nicht gelöst werden sollte, aber es ist, das Blut muss abgenommen werden, es muss ins Labor gebracht werden, im Labor muss es gescannt werden, das ist halt schon ein ordentlicher Delay, in dem die Patienten warten.
Ja, das ist auch was natürlich nicht gerade zur Patientenzufriedenheit beiträgt, weil man denen das ja, selbst wenn man es ihnen erklärt, würden sie es wahrscheinlich nicht von der Wichtigkeit so einordnen, dass sie sagen, ja, dafür lohnt es sich jetzt zu warten.
Ja. So. Und im Endeffekt ist dann ja häufig die Narkoseaufklärung auch nur, weil sie als letztes stattfindet, ist einfach nur zeitraubend und man hat sich schon damit abgefunden, man wird operiert und die Narkose gehört halt dazu, aber man muss jetzt trotzdem noch warten.
Genau. Also. Und ja, aber ich denke, auch wenn es ein trockenes Thema war, es ist wichtig und es wird sehr gerne wegignoriert.
Also ich nehme mit, die Anämie ist häufig in Deutschland, bis zu 40% der operativen Patienten. Die Anämie ist ein Prädiktor für intraoperative Sterblichkeit.
Genau, erhöht maßgeblich die Mortalität und Morbidität.
Genau, also nicht nur die Transfusionswahrscheinlichkeit, sondern durch die Sterblichkeit. Was wir alle wissen, aber uns immer bewusst machen sollen, die Transfusion ist eine Organtransplantation. Und gerade bei Eingriffen mit mehr als 10% Transfusionswahrscheinlichkeit sollten wir darüber nachdenken.
Genau, dran denken. Das ist eigentlich die Kernbotschaft. Also das nicht einfach so abtun. Mhm. Also wie oft guckt man ins Labor und stellt fest, das ist eigentlich eine Anämie. Auch wenn es nur eine leichte ist, aber es ist eine Anämie.
Ja.
Das ist also schon häufig, finde ich.
Ja, ist was.
Und ist nicht nur bei Tumorpatienten so.
Nee.
Sondern regelhaft eigentlich.
Also, ja, also regelhaft, aber schon sieht man schon häufig. Ja.
Gut. Jetzt wird spannender.
Vielen Dank, Johannes. Das ist zwar ein trockenes Thema, aber ich denke gerade, dass man sich auch jetzt wie in der Anästhesie, aber dass auch die chirurgischen Kollegen und auch die internistischen Kollegen sich viel zu oft keine Gedanken darüber machen. Zugegebenermaßen auch, weil oft die Zeit fehlt.
Ja. Ich weiß ja selber, wie es ist. Also man sitzt da und denkt sich, ja, ist schon so, ja.
Genau. Und dann denkt man, ja, es könnte ich ja an den niedergelassenen Kollegen turfen, der denkt auch nicht drüber nach und irgendwann wird es immer schlimmer und dann ist doch die Notfall-OP das Kind im Brunnen gefallen. Also jetzt überspitzt sicherlich, aber ihr wisst, was ich meine. Also deswegen ein wichtiges Thema, über das jeder, der mit den Laborwerten umgeht, sollte man sich über eine Anämie Gedanken machen.
Ja, ich will auch dieses Patient Blood Management gar nicht so hypen. Das ist ja zurzeit auch sehr im Mode, das Thema. Aber es zeigt eben doch Defizite auf, die wir haben. Und es ist natürlich auch unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben so trocken ist und weil man auch vielleicht die eigenen Mankos ein bisschen aufgezeigt bekommt. Mhm. Aber das ist was, worüber man immer mal wieder eben das jetzt mal als Aufhänger nutzen sollte. Vielleicht um sein eigenes Tun zu hinterfragen, aber jetzt will ich Torben dich nicht länger abhalten, um über Notfälle bei Tracheotomierten zu sprechen.